Hallo Andreas, danke, dass du für das Interview zugesagt hast. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
Also zuerst mal danke für die Einladung. Mein Name ist Andreas Tobler. Ich bin Redakteur bei Tamedia mit Schwerpunkt Kultur. Genau, das ist das, was ich mache. Und zwar seit etwa 10 Jahren, seit 2017 als Redakteur.
Wie bist denn du zum Journalismus gekommen? Was bedeutet dir der Journalismus? Jetzt einfach mal so.
Das sind ja zwei Fragen. Also vielleicht die, was es mir bedeutet, oder? Ich bin tatsächlich überzeugt, dass Journalismus eine wichtige Funktion in der Demokratie hat. Das ist wie so ein bisschen unsere Verpflichtung, die wir haben, also wo wir finden, zu dem stehen wir. Also, als Chefredakteur der Arthur Ruttishauser sagt immer, wir sind vierte Gewalt im Staat. Also wir haben eine Funktion in diesem Land. Wir schauen den Mächtigen auf die Finger. Und das ist so ein bisschen das Übergeordnete, oder? Und das zu arbeiten auf Seite von einem privaten Unternehmen, das unabhängig ist von anderen, das finde ich wichtig. Und darum mache ich das so gerne, weil ich überzeugt bin, dass das wichtig ist. Genau, vielleicht so. Ist das ein bisschen abstrakt oder so?
Nein, alles gut, aber wann bist du zuerst mal mit Journalismus in Berührung gekommen? Ist das als Kind? Hast du einen Journalist gehabt, den du verfolgt hast? Wann bist du mit dem Medium in Berührung gekommen?
Also es war schon so, dass meine Eltern die Zeitung nach wie vor lesen und auch immer gelesen haben. Vor allem meine Mutter hat schon relativ früh, dann, wo wir Kinder waren, noch eine zweite Zeitung so ins Abo genommen, also neben der Lokalzeitung noch den Tagesanzeiger. Und das war für mich so ein Zeichen gewesen, als Kind, ah, okay, irgendwie ist das wichtig so, dass man da informiert ist, auch wenn jetzt meine Eltern sind ja nicht in dem Sinne jetzt irgendwie in einer Funktion tätig gewesen, wo man zum Beispiel, wie man irgendwie in der Politik ist oder so, dass ich nicht täglich müsste verfolgen oder so. Sondern das sind beide Angestellte gewesen und haben das dann doch sehr intensiv gelesen. Und auch Fernsehen ist zum Beispiel auch ein wichtiges Medium gewesen, wo man auch das laufend mitkommentieren von der Tagesschau und so. Das ist natürlich schon ein bisschen das, was auch gemacht worden ist. Und so.
Was macht für dich guten Journalismus aus? Und wie macht man ihn?
Das ist noch schwierig, weil erstens ist natürlich, Journalismus ist wahnsinnig vielfältig. Das ist vielleicht auch eine Qualität. Ich glaube, was mich ärgert, ist, wenn man so, wenn es so erkennbar ist, sofort, warum jetzt das jemand schon wieder macht, also wo es so ein bisschen so wie zu einer Routine, zu einer Konvention wird, das finde ich anstrengend. Guter Journalismus überrascht mich, wenn er etwas aufbringt, wo alle gewusst haben, das ist wichtig, das stellt einen Anspruch dar. Oder wo ein Thema nochmal neu und anders kann erzählen kann. Wie man zum Beispiel unser Rechercheteam, zum Beispiel Dokumente ausgewertet hat und dann auf Grundlage von dem über etwas schreiben könnte. Sei das jetzt in der Corona-Krise, dass man zum Beispiel mal Protokolle vom Bundesamt für Gesundheit hat, was ist dort diskutiert worden. Und dass man dann das an die Öffentlichkeit bringt. Und dann gibt es natürlich auch immer wieder originelle Zugänge, oder? Also wo dann auf einer ganz niederschwelligen Ebene könnte sein, wo grossartig könnte sein. Also wenn irgendjemand eine kleine Beobachtung macht, wo alle finden, jetzt, ah ja, oder habe ich es noch nie gedacht und so. So etwas kann genauso faszinieren. Ich glaube, Journalismus darf sehr vieles sein. Was er nicht darf, ist, glaube ich, langweilen, weil dann nachher hat man eigentlich entweder nichts berührt, wo so relevant ist, dass alle finden, so, das muss ich jetzt gelesen haben, oder man hat es so erzählt, dass es einfach nicht gut gemacht ist, handwerklich. Und eigentlich so das beides, so Relevanz und gute Erzählweise zu finden, wo auch packend ist, das scheint mir schon so ein bisschen etwas, wo man kann sagen, dort entsteht irgendwie interessanter Journalismus.
Wie kommst du denn zu deinen Berichten?
Du meinst Themen und so, die wir aufgreifen.
Und nachher du auch entscheidest, da mache ich jetzt eine Story draus.
Ja, das ist natürlich in der Zwischenzeit fast so ein bisschen automatisiert, oder? Also okay. Wir sind ja fast so ein bisschen routiniert, aber ich kann es glaube schon beschreiben. Also wir schauen natürlich relativ intensiv, was aktuell berichtet wird, in unterschiedlichsten Kontexten. Sei das einerseits, was andere Medienschaffende machen, die bei anderen Titeln arbeiten. Aber dann haben natürlich schon die sozialen Medien und die weiteren Plattformen schon eine entscheidende Bedeutung gewonnen, wie sie wie Nadja so ein bisschen Newsfeeds sind, wo man immer so ein bisschen sieht, was ist jetzt gerade irgendwie diskutiert. Und dann sieht man etwas, beobachtet etwas und denkt dann so, hä, was ist denn das? Oder was passiert da?
Das Phänomen oder...
Genau. Oder etwas ist einfach irgendwie... Ich meine, ich habe relativ viel über Humor gemacht und so, etwas, was man einfach lustig findet und denkt so, ah, Moment, warum ist das jetzt eigentlich lustig? Und gibt es da noch mehr davon? Und wer ist das, der das macht? Und dann ist man einfach neugierig. Also so, es ist so ein bisschen umherstreifende Neugier, wo einen natürlich zu Themen bringt.
Das Lustige, ist es denn Triebfeder, dass es für dich lustig ist oder schaust du, wie die Welle mitschwingt?
Es gibt wie so beides, was ich interessant finde. Also einerseits finde ich es ehrlich gesagt für meinen Alltag relativ wichtig, um mich gut unterhalten zu fühlen. So. Und wie mir zum Teil sehr konzentriert, also wir arbeiten wirklich sehr konzentriert und dazwischen gibt es natürlich dann schon Pausen, wo man sich setzt. Oder? Und gerade in der Corona-Pandemie haben wir gemerkt, dass es vielen Leuten auch so geht, dass sie ein grosses Bedürfnis haben nach Pause von Pandemie. Und dort habe ich dann relativ viel gemacht dazu, weil einfach um dem Unterhaltungsbedürfnis auf eine nicht dumme Art nachzukommen, das hat mich dann schon interessiert, wie man das macht. Und dort habe ich natürlich dann auch vieles kennengelernt, wo ganz unterschiedliche Humorgeschmäcker gibt und gewisse Sachen habe ich dann so gefunden, ja, das ist jetzt nicht gerade unbedingt gerade meins, aber also wenn das Leute irgendwie interessant finden, dann stelle ich das gerne mal vor. Und dann haben wir ja die Listicles, ziemlich lange haben wir so Listicles gemacht, wo wir einfach lustige Sachen zusammengetragen haben und die unseren Leserinnen und Leser so ein bisschen als Gegenprogramm zu dieser doch sehr schweren und wie wir jetzt inzwischen seit einer sehr langen, andauernden Pandemie, wo unser Leben ja grundlegend verändert hat und wo viele natürlich zuerst mal nur als Einschränkung verstanden haben. Und für viele ist das ja tatsächlich auch so und sind unterschiedlich davon betroffen. Und dann aber trotzdem irgendwie so ein bisschen zu zeigen, schau, das gibt einem das und vielleicht kann man sich ja so einmal im Tag an dem halten und dann hat man dort etwas, wo wir dann einmal in der Woche angeboten haben, zum Beispiel.
Wie neutral muss Journalismus sein oder muss er neutral sein?
Das ist natürlich so, dass er, also die Frage ist natürlich so ein bisschen, gewisse Leute würden vielleicht sagen, das gibt es gar nicht, neutralen Journalismus, weil es ist ja schließlich immer jemand, der unter einer ganz bestimmten Perspektive schreibt. Ich finde aber, dass zum Beispiel Nachvollziehbarkeit wie so ein Garant dafür ist, dass sich dann unser Lesepublikum eine eigene Meinung bilden kann. Und das scheint mir so das Wichtigste zu sein. Oder? Also mir bietet etwas an, wo ein Informationsbedürfnis, Informationsbedürfnis entspricht. Und unser Lesepublikum soll sich aufgrund von dem eine eigene Meinung können bilden. Das gilt selbst für Kommentare, also wo wir dann auch eine Meinung vertreten. Ja. Selbst dort, die sind ja dann auch so angeschrieben, dass es eine Meinung und ein Kommentar ist, sollten die ja immer so sein und sie sind auch eigentlich immer so, dass sich eben wiederum unsere Lesenden, dass die dann einfach selber können sagen so, mal, der hat vielleicht noch recht oder ja, ganz klar, der hat recht. Oder dass jemand auch vielleicht mal ganz entschieden sagt, nein, ich sehe das anders, will. Und dann gerade so in eine Gegenargumentation kommt. Also das scheint mir so ein bisschen das Zentrale zu sein, dass sie sich selber können eine Meinung bilden auf Grundlage von dem, was wir anbieten. Oder? Das heisst, es muss irgendwie so eine Transparenz muss immer insofern geschafft sein, woher haben wir das, was wir schreiben? Also was sind unsere Quellen dafür? wer haben wir alles konsultiert, was sagen die Einzelnen. Wir machen ja immer auch Gegenkonfrontation, wenn es um schwerwiegende Vorwürfe oder auch um Vorwürfe geht, wo Institutionen sollten Stellung dazu nehmen, dass die immer auch einfach ihr bestes Argument bei uns haben. Manchmal sind es mehrere Argumente, die dann einfach bei uns in den Artikeln drin vorkommen.
Was sind so die Schattenseiten von deinem Job?
Ich finde das ehrlich gesagt so ein bisschen schwierig, das so zu sagen, dass es irgendeine Schattenseite gibt, weil ehrlich gesagt, ich empfinde es als wahnsinniges Privileg, weil ich habe die Möglichkeit, für ein grosses Publikum können zu schreiben, wo das liest, wo das nicht einfach nur streift, sondern wirklich unsere Fragen vertieft liest und interessiert liest. Und das und mit dem noch Geld können zu verdienen, ist fantastisch. Also das muss man ja schon sagen. Also damit macht ja Spass. Also und wie grossartig ist das, oder irgendwie in einer Arbeit können anzugehen, wo Spass macht und wo man sinnvoll findet. Natürlich gibt es Schattenseiten, aber ich wollte über die ehrlich gesagt nicht ganz so, also ja, wie soll man sagen? Ich finde es zum Teil gewisse Leute, die sich dann so jahrelang auf einem einschiessen, das finde ich zum Beispiel anstrengend.
Okay, wenn du weißt, der schreibt jetzt einfach wieder etwas Sexin.
Genau, also das ist so etwas, was man in den Social Media kann beobachten. Das ist aber etwas, was man auch relativ einfach kann umgehen kann, oder? Also ich stehe dazu, dass ich Leute auf Social Media blocke, wo ich nicht als, wo einfach nur, wo nur wütet. So. Weil das bringt, ich glaube, das bringt ja den Leuten letztlich nur sehr wenig, wenn das vielleicht dann zum Teil so ein bisschen am Aggressionsabbau dient. Aber mir bringt das nichts. Und häufig haben die Leute, die sich so auf einem einschiessen, hat das auch ganz, ganz wenig mit dem zu tun, was wir konkret machen. Und darum, genau. Als Mann muss man aber sagen, ist man von dem auch nicht so betroffen, ehrlich gesagt. Ich weiss, dass es anders kann sein.
Und dass ein Artikel gelesen wird, muss er reisserisch sein? Also weißt du, so, erreicht Millionen Publikum oder ist es dann mehr der Inhalt, der für den Artikel spricht?
Also ich glaube, heute arbeiten alle mit sehr attraktiven Titeln, sagen wir es mal so.
Okay. Ne?
Weil das Portal ist bei uns so also aufgebaut, dass, dass du wie noch nur den Leuten kannst mal zuerst sagen über einen Titel, ein Teaserbild und ein kleines Lied, also 2 bis 3 Sätze. Das ist jetzt das, was dich erwartet, wenn du den Artikel anklickst. Aber der Vorwurf, den es ja zum Teil gibt, dass, dass es Clickbaiting gäbe in unserer Branche, ist unsere Erfahrung, dass es auf das, was wir anschaffen wollen, dass unser Lesepublikum tatsächlich die Artikel auch mit Gewinn kann lesen kann. Also um das geht es ja uns. Also wir wollen ja nicht einfach nur Klicks generieren, sondern wir wollen ja etwas anbieten, wo unserem Lesepublikum tatsächlich irgendwie einen Gewinn gibt. Also wo sie, wenn sie finden, das habe ich jetzt gelesen und ich verstehe jetzt mehr oder ich habe etwas erfahren, dann muss man eigentlich interessanter Journalismus machen, also so wie ich ihn vorher beschrieben habe. Sonst funktioniert das auf Dauer sicher nicht. Also so ein bisschen Tischbomben abzuführen und einfach mal ein bisschen laut sein, das scheint mir sehr kurz gedacht und ich glaube, wir machen das wirklich nicht. Also, es gibt natürlich Sachen, die dann sehr aus der Tagesaktualität sehr interessieren und die versuchen wir dann aber immer vertieft abzuhandeln. Also dass man sagt, wir gehen dem Phänomen noch ein bisschen, also wir gehen noch ein bisschen mehr, wir haben noch ein bisschen mehr Beute im Sinne von Hintergrund oder Einordnung, dass auch wieder der Gewinn beim Lesepublikum entsteht.
Wir sind ja uns so angenähert durch einen Artikel über den Carpi.
Genau.
Und du schreibst ja auch viel über Satire und Comedy. Und ich werde jetzt auch in den zweiten Themenblock hinein. Wie divers ist für dich die Schweizer Satire und Comedy?
Wahrscheinlich zu wenig divers. Aber trotzdem finde ich, dass sie interessant ist, weil heute durch die sozialen Medien Sachen schneller können gemacht werden, weil es einfach einfacher geworden ist. Mit, heute ist ja ein Spruch auf Twitter, wenn man das irgendwie sehr gut beherrscht, also so Einzieler oder Zweizieler zu schreiben, kann man ja heute wie eine Karriere sich in der kürzesten Zeit aufbauen, wenn man sehr, sehr gut ist. Und dann, also dort hat es sicher eine Beschleunigung gegeben, Dynamisierung von der Humorlandschaft, wie man das dann immer beschreiben wollte. Aber wahrscheinlich gibt es immer noch zu wenig verschiedene Sachen und Schattierungen in der Satire, denke ich. Aber es ist vielleicht blöd, so ein Defizit zu monieren, aber Diversität ist ja heute etwas, wo viele darüber nachdenken. Was heisst denn das überhaupt? Wer entscheidet denn, was divers ist?
Was ist denn für dich divers?
Ja, ich finde das eine gute Frage. Also, eben, es sind dann alles so Begriffe, die man so hat, also Inklusion oder Teilhabe, wo zum Beispiel die Kunst oder Theater kenne ich zum Beispiel relativ gut, wo dort grosse Fragen sind. Und wo, glaube ich, in den nächsten Jahren gerade die traditionellen Medienunternehmen sehr viel werden dazulernen, wie man das macht. Also wie man heute, vielleicht auch schneller unterschiedliche Leute erreichen kann, muss es auch den Anspruch geben. Also es ist nicht mehr so ein Zeitungsabo, das so ererbt ist, wo man eben irgendwie jetzt wie bei meinen Eltern, dass ich dann das
ja,
so...
Ja, so zeigen.
Genau, dann so, sondern eben vielleicht Leute, die Migrationshintergrund haben, die anders sozialisiert sind, als ich es jetzt zum Beispiel bin. Und Diversität von Redaktionen, das sind heute, das ist ein wichtiges Thema, oder? Wie sind Redaktionen zusammengesetzt? Wer arbeitet dort? Was für unterschiedliche Perspektiven kann man reinbringen? Ich glaube, an dem sollten heute alle interessiert sein. So, sagen wir es mal so. Dass das nicht immer gelingt, oder vielleicht noch nicht so gut gelingt, hängt vielleicht damit zu, dass man da auch noch viel lernen können, oder? Also ich würde es jetzt nicht immer so als Defizit irgendwie sehen, sondern vielleicht kann man ja etwas dazu gewinnen, indem man einfach findet, so, stimmt, genau, was gibt es denn alles noch? Und wer hat da etwas, oder wo ist etwas, oder? Und man muss auch aber, glaube ich, immer so ehrlich sein, dass man natürlich eine gewisse Blindheit hat für gewisse Sachen, die man nicht sieht. Darum ist es eben halt auch so wichtig, dass die Redaktionen so divers zusammengesetzt sind, wie es noch geht.
Aber das Angebot wäre auch schon da. Also es sind nicht nur die Männer oder das, was die Comedy macht, sondern auch wenn Eddie Ramirez, der im Rollstuhl sitzt, oder ein Patti Basler, der ein Viola am Herd interviewt. Oder? Aber wie macht man es denn so fix, dass man jetzt über das Thema schreibt und über das andere Thema jetzt vielleicht nicht, wo jetzt auch interessant ist, wo wenn jetzt zwei Themen wichtig wären?
Ja, für welches entscheidet man sich, ja. So, oder? Eigentlich, wenn du sagst, zwei Themen und beide sind interessant, dann muss man eigentlich beide machen, oder?
Würden die auch beide gemacht?
Sollte, also wenn das so ist. Weißt, meistens ist es eben dann nicht so, dass man... Wir haben ja zum Beispiel immer die Möglichkeit, wenn wir eins gemacht haben, dass wir das andere später machen. Nur sollte es dann natürlich nicht so sein, dass das zweite nie gemacht wird. Also von dem her, ja, also... Wir haben die Chance, jeden Tag wieder aufs Neue wieder können zu bestimmen, was sind eigentlich unsere Themen, oder? Und genau, was dann relevant ist und was wir als relevant erachten. Das hat natürlich häufig auch mit der Aktualität
zu tun. Da wollte ich jetzt fragen, wie aktuell muss es denn sein, oder? Und dann wahrscheinlich geht es dann runter, oder?
Ja, also es ist ja wie so, dass wir jeden Morgen am 8:30 tun wir in unserem Ressort Themen besprechen, oder? Das ist eigentlich wie eine offene Runde, wo alle können sagen und auch dazu aufgefordert sind, zum sagen, was ist heute aktuell? Was haben wir gesehen? Was sollten wir aufgreifen? Aus dem Tag raus oder vielleicht auch später? Und über solche Themen reden wir dann. Und natürlich versuchen wir immer, wie wir dann schon nicht jedes Thema machen können, oder? Weil, und wir dann schon für ein grosses Publikum schreiben auch müssen, also weil wir auch sehr, sehr viele Leserinnen und Leser haben und wir möchten ja möglichst viele von denen, die ein Abo haben bei uns oder eins möchten machen, möchten wir ja etwas bieten. Und von dem her ist natürlich dann schon, dass wir uns überlegen, und was ist jetzt am relevantesten und was ist am interessantesten für ein Publikum, das wir schon haben oder wo wir noch wo wir vielleicht könnten ansprechen mit dem, was wir machen. Also, und jetzt zum Beispiel beim Carpi ist ja dann schon so die Überlegung gewesen, oder? Also einerseits haben wir gesehen, da entsteht sehr, sehr viel so, also, und sehr schnell, auf Twitter vor allem. Und haben auch schon ein bisschen gekannt durch seine Mitarbeit bei Deville. Und dort ist er dann raus, also dort ist auch irgendwie so wie eine Art ein Bruch passiert oder irgendwie.
Wo man eine Story besser kann erzählen, oder?
Ja, dort hat es wie eine Art so einen Drehpunkt gegeben in seiner Biografie, dass wir ja plötzlich, vorher haben wir häufiger etwas über Deville gemacht, also wir haben, es hat grosse Geschichten über Deville, über die Sendung. Und dann ist wie halt, er hat sich ja ausgekoppelt aus dem und hat etwas Neues gemacht. Und dann haben wir auch mal gefragt, was er eigentlich macht, weil es ist ja dann plötzlich so gewesen, dass einfach es ist ja ein Gag nach dem anderen auf Twitter gewesen und wir haben uns, also irgendwann hat man sich dann schon ein bisschen Sorgen gemacht, weil es ist so eine hohe Frequenz gewesen und dann einfach mal nachgefragt, was ihn umtreibt, was er macht, was für ihn Humor ist. Und es ist, so über Humor zu sprechen, finde ich zum Teil noch recht schwierig, also so aber einfach ist es nicht, oder?
Und ich denke, auch wenn es aber relevant sein muss, kann man vielleicht auch nicht so in die Tiefe im Thema schauen, dass man vielleicht jetzt einen Keimtipp würde pushen, sondern man weiss, ein Carpi funktioniert. Aber eben, wenn man in die Breite weggeht, oder wie bringt man denn die Breite gleich aufs Tapet? Oder muss das überhaupt eine Zeit?
Ja, also weißt, also beim Carpi glaube ich gar nicht, dass er so ein Massenphänomen war, weil das, was er gemacht hat, ist auf den Social Media und halt so ein bisschen auf Twitter, und zu Twitter gibt es ja immer den Witz, dass das eigentlich nur so ein Journalisten-Stammtisch ist, überwiegend von männlichen Journalisten, wirklich. Und dann ist das berechtigt, auch nur von Journalisten zu reden. Und dort war er natürlich gewesen, oder, und hat sich zur Aktualität verhalten, dass uns, dass mich, dass als Journalist natürlich fasziniert, ist ja klar, oder? Da verhaltet sich jemand, und da kann man ja schon sagen, was Humor ist. Also Humor ist ja dann wirklich eigentlich wie schon eine reflektierte Form von dem, was passiert ist, oder? Also eine Bundesratskonferenz und er reagiert ganz, ganz schnell auf das. Und dass uns das interessiert hat, ist ihnen auch klar. Und dann, wo wir ihn getroffen haben, ist es dann auch vor allem darum gegangen, wie ist das eigentlich mit dem SRF, oder? Weil das SRF hat natürlich schon nach wie vor die grösste Reichweite in der Schweiz, was das Schaffen von Öffentlichkeiten anbelangt. Und dass er dort weg ist und das bis zu einem gewissen Grad auch problematisiert hat in dem Porträt, was vielleicht beim SRF schief läuft, beziehungsweise wo dann eben halt die Chance wäre und eher so wie so ein bisschen als, wie soll man sagen, als Vertreter von dem, was Humor in der Schweiz im Positiven könnte sein oder Satire könnte sein. Das heisst jetzt nicht, dass Deville schlecht gemacht ist, im Gegenteil, es hat immer wieder sehr, sehr gutes Zeugs beim Deville und die macht nach wie vor sehr, sehr tolles Zeugs. Aber man sieht ihn halt eben schon so, wo du glaubst, so ein bisschen möchtest ahnen, oder? Es ist halt wie so, das SRF hat nicht so viele finanzielle Möglichkeiten oder zuletzt weniger finanzielle Möglichkeiten gehabt. Und das ist doch die Frage, was machen die denn dort und wie das öffentlich, also mit Gebührengeldern finanziert ist, können wir die Frage ja auch stellen.
Ja, das, ich habe mich einfach gefragt, ich hätte ja dann auch Zeit, die roten Diamanten auch ein Schaufenster zu stellen.
Ja, ja. Also ich hoffe, dass uns das ab und zu immer wieder gelingt, dass wir Sachen erkennen, aber tatsächlich ist es vielleicht so ein bisschen, vielleicht warten wir zum Teil zu lang, das kann sein, oder? Es ist aber immer wie so ein bisschen so, manchmal geben wir natürlich auch, sehen wir etwas und denken so, das ist jetzt eigentlich schon gut, aber würde es jetzt schon lange für einen grossen Text, oder? Und manchmal lohnt es sich auch zu warten und zu sagen, ich stelle jetzt erst vor, wenn man es vielleicht in seiner Vielfalt kann zeigen, weil natürlich, eben, es dauert heute sehr schnell Sachen auf, die für sich schon mal grossartig sind. Und dann, glaube ich, aber braucht es immer so ein bisschen, das, so ein bisschen etwas Dauerhaftes, oder? Dass man kann sagen so...
Eine Konstanz, oder?
Ja, dass man kann sagen so... Also entweder, ganz klar, also, dass man sagt, es hat ein riesiges Potenzial, oder? Dass man etwas erkennt, wo ein riesiges Potenzial hat. Und das dann tatsächlich entdeckt. Oder zum Teil ist es natürlich auch so, dass das nur schon heute haben wir so einen fragmentierten Medienkonsum, wie vieles auf einzelnen Plattformen heute ist, auf Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, wo auch immer, dass nur schon das Medium, das sich an ein breites Publikum adressiert, häufig die Sachen dann zum ersten Mal vorstellen, obwohl du dann vielleicht sagst, ich kenne das schon längst, oder? Das ist so ein bisschen das, oder? Dort muss man so ein bisschen, wie so beides, muss es glaube ich schon geben.
Ja, ich sehe auch den Punkt, oder?
Ja, ja.
Ich kann nicht zu viel rumreiten, aber ich frage mich dann einfach, ohne Licht könnte ich auch nicht wachsen, also irgendwo durch muss es ja gleich irgendwo passieren, aber ich kann ja auch die Frage anders stellen, welche Newcomerin hast denn du so gefunden, wo du jetzt in der letzten Zeit so noch nicht gesehen hast und bei dir aufploppt?
Ja, vor kurzem ist mir eine junge Frau aus Österreich, wo ich den Namen nicht gemerkt habe, weil sie unter einem Pseudonym aktiv ist, und das ist eben so, also die Person, und das ist jetzt wirklich erst so, glaube ich, gestern oder so gewesen, wo mir das erste Mal aufgefallen ist, die parodiert immer so, wie würden wie Männer über Frauen reden, dreht sie um, indem sie auch das einmal umdreht. Das ist echt so ein simpler Kniff, also sie reden einfach so über Männer, wie Männer über Frauen reden, oder? Und das ist so simpel gemacht und da habe ich das erst mal so angeschaut und gedacht, das ist zum Beispiel so ein Beispiel, oder? Es ist wahnsinnig, also es ist immer so kurz geschnitten, und so Instagram Reels, auch noch so etwas, was noch nicht so also etabliert ist und die meisten so wissen, was es ist, beziehungsweise was die Möglichkeiten sind. Und sie macht das und sie macht das grossartig. Und dann habe ich jetzt gedacht, es ist wie so, es ist jetzt mal so ein sehr, sehr guten Zugriff und es ist auch relevant, wie es so einfach einmal spiegelt. Es ist kurz, das entspricht natürlich heute einer Konsum...
Es muss schnell sein.
Genau, also was du vorher auch gesagt hast. Am besten irgendwie nicht länger als 30 Sekunden und so.
Ja, ich bringe es dann meistens auf 6 Minuten. So.
ja. Aber ich verstehe, wo du so ein bisschen anstürst mit der Frage, oder? Also, tatsächlich frage ich immer wieder Leute, wie wir ja nicht alles sehen, oder? Und wenn jetzt du sagst, gewisse Sachen werden nicht so Kenntnis genommen, wer wäre denn so, wo du würdest sagen, ja, die Person müsste zur Kenntnis genommen werden, weil sie vielleicht unterrepräsentiert ist bei uns?
Also ich finde einfach grundsätzlich, die ganz weibliche Comedy wird nicht so repräsentiert, wie stark sie ist. Und da können wir von Filmen reden, von Patti Baslers Flaggschiff, aber auch Rebecca Lindauer ist am kommen, jetzt auch Clara Stoll ist schon bekannt, aber ich sehe die meistens wirklich Männer, die dann über Comedy geschrieben ist, wie jetzt ein Cedric Schild oder ein Carpi, wo ich dann einfach denke, funktionieren die beim Leser? Oder wo ist denn da der Entscheid, dass jetzt eher so ein Klientel angesprochen wird?
Mhm. Also ich muss schon sagen, dass man natürlich also wir haben Natascha Bella vorgestellt
ja, mit Advent.
Genau, aber schon bei den furchtbaren Jahren sind vorbei. Ja. Haben wir auch darüber geschrieben. Clara Stoll war dann auch bei Advent okay. bei uns. Hazel Brugger haben wir recht häufig bei uns gehabt. Also in unterschiedlichsten Zusammenhängen. Zuletzt mit dem Paar-Podcast. Dann, wo sie auf Patreon angefangen haben, das Finanzierungsmodell aufzubauen. Und Patti Basler ist auch bei uns häufiger, zum Beispiel auch in Berichterstattung über Corona und Kultur, okay. haben wir sie für Statements angefragt und sie hat uns dankenswerterweise dann immer sehr schnell etwas sehr Gescheites geschickt gehabt, wo wir dann dürfen nutzen für unsere Artikel, wo zum Beispiel eben gerade wenn so Bundesratsentscheide sind bezüglich Kultur, dass die bei uns vorkommen sind. Aber Diversität wäre ja noch viel umfassender.
Ja, natürlich. Da fangen wir an mit Menschen mit Behinderung, die es auch gibt.
Ja.
Das meine ich schon. Aber einfach, wenn ich jetzt so auf meine Blase anschaue, da habe ich jetzt eine Frage. Und ich bin auch dankbar, dass du das auch sagst, dass ihr die Artikel auch kennt. Aber wenn ich einfach so sehe, sind es meistens die, die so aufploppen, oder?
Ja. Also es ist schon so, natürlich ist der Cedric Schild auch interessant, also neben dem, dass er wirklich, also ich finde das, also ist ein grosses, riesiges Talent, oder? Also, und macht sehr, sehr tolles Zeugs und erreicht mit dem auch ein sehr grosses Publikum. Und das, ich kann sich jetzt schon die Frage stellen, ob es ein männlich dominierter Betrieb ist, Comedy. Und dass wir dann den noch verstärken, indem dass wir dann abbilden. Aber ich hoffe schon, dass wir zumindest was irgendwie Ausgleichheit Frau Mann anbelangt, dass wir dort ein Auge und ein Bewusstsein dafür haben, dass wir das nicht einfach jetzt noch eine Szene verstärken, wo vielleicht, das weiß ich eben nicht, das müsste ich jemanden fragen, wo wirklich in dieser Szene drin ist, wie denn das ist, oder? Ob man sich als Mann heute nach wie vor einfacher durchsetzt in der Comedy-Szene, oder? Und das weiß ich nicht. Also, aber es ist sicher ein wichtiger Aspekt, wo man mit berücksichtigen immer sollte. Also, dass man es reflektiert und anschaut, wie ist das genau, wie vielfältig ist unser Bild von der Wirklichkeit, wo vielfältig natürlich ist, oder? Also,
ja, dass ich da halt selber auch ein bisschen zu der Randgruppe gehört, also jetzt nicht zu denen, wo Gesellschaft gemacht wird, ein bisschen, vielleicht Medien ein bisschen kritischer anschauen.
Ja.
Aber ich finde es auch gut, dass du dich diesen Fragen auch stellst. Also auch da ein grosses Dankeschön. Aber du hast jetzt gross auch immer wieder angetönt Social Media. Ich spiele immer mehr auch dominierend, wie ich auch an Stoff komme. Ist das schwierig am Anfang als etablierter Journalist?
Ehrlich gesagt, nicht. Also ich meine, man darf es ja nicht. Also ja, in der Corona-Pandemie hat es natürlich schon einmal an Bedeutung gewonnen, oder? Das ist ja klar, weil eben Sachen, die in der Wirklichkeit, also die draussen passieren, halt einfach seltener geworden sind, oder? Veranstaltungen sind eigentlich heute nur noch, also sind nur noch Corona-Skeptiker unterwegs und so.
Ja, dann kann man sich da auch die Frage stellen.
Also hat man wie so ein Problemphänomen so, und sonst findet eigentlich nicht mehr viel in der Öffentlichkeit statt. Genau. Ich finde, ehrlich gesagt, nicht. Also wie eben, in Journalismus reingekommen bin ich ja eigentlich schon natürlich über traditionelle Gattungen, oder? Also ich habe am Anfang über Theater, über Sachbücher und über Literatur geschrieben, wo ich angefangen habe, Journalismus zu machen.
Anne-Maria Schwarzenbach, oder ist ja dein Tor gewesen?
Genau,
für Journalismus.
Das war, als ich ein Sachbuch besprochen habe über ihre Familie. Und also von dem her am Anfang wirklich so sehr so, ja, eigentlich an Formen gebunden, wo es schon seit Jahrhunderten gibt, oder? Ja. Also Bücher oder eben Theater. Und das hat sich dann schon verändert, oder? Die Medien haben sich natürlich durch die Digitalisierung sehr stark verändert. Es hat plötzlich neue Plattformen gegeben, wo Diskussionen geführt worden sind, wie sie vorher vielleicht nicht möglich gewesen sind, zum Teil sehr spezialisiert. Das war vor allem im Theater so gewesen. Da hat es plötzlich eine Gruppe Journalistinnen und Journalisten eine Plattform gegründet gehabt, wo sie gefunden haben, dort tun wir über deutschsprachiges Theater berichten. Und da haben wir plötzlich gesagt, das ist eine Nische an sich mal. Theater ist etwas, wo ein Teil von unserer Gesellschaft sehr intensiv interessiert und andere eher weniger. So, wie halt vieles. Und dann habe ich das aber schon zum Beispiel interessant gefunden, auch mit dieser Szene in Kontakt zu kommen. Und wie du ja auch Social Media nutzt, nutzt es ja zum Teil auch, um aktiv mit Leuten in Kontakt zu kommen. Ich habe es am Anfang dann wirklich so ein bisschen genutzt, so ein bisschen als Schaufenster von der eigenen Arbeit, dass man Sachen, die in unterschiedlichsten Kontexten publiziert worden sind, können zu bündeln, auch sichtbar zu werden für andere Leute. Von dem her kenne ich auch so die Gegenseite, oder? Also heute bin ich ja eher so ein bisschen entdeckend unterwegs. Was gibt es denn? Aha, gibt es einen Jan Graf, er ist auf YouTube, okay. Schau ich mal, was er macht. Und das ist interessant. Und so kann ich das andere auch, dass Leute auf mich aufmerksam geworden sind, wie ich auch selber Sachen gepostet habe. Und bis zu einem gewissen Grad mache ich das heute natürlich nach wie vor auch, oder? Also Social Media ist für Journalisten und Journalistinnen heute immer noch ein Tool für Selbstmarketing, oder? Wo man wie eine Art Twitter kannst als eine kleine Homepage nutzen, wo du kannst zeigen, was du selber geschrieben oder gemacht hast, wo du aber auch vielleicht ein neues Interesse mal so kannst anzeigen, so. Da kannst du mal schauen, wie Leute auf Sachen reagieren, so, wenn dort etwas postest. Das ist wirklich so interessant, um sowieso in einem kleinen Labor mal anzuschauen. Und heute gibt es natürlich einfach eine Vielfalt von Social Media Kanälen und sie verändern sich, es kommen immer wieder neue dazu, wo ich natürlich schon interessant finde, was dort an Ausdrucksformen auch dazukommen. Also ich finde es ehrlich gesagt immer so ein bisschen schwierig, wenn man es. Natürlich hat es negative Seiten, oder? Also es gibt wirklich Sachen, die jenseitig sind. Und, aber ich finde halt immer so, wenn es eine neue Technologie gibt, dann natürlich immer auch zuerst schauen, was sind so für Chancen, oder? Dass die Plattformen häufig jetzt irgendwie Unternehmen gehören, die nicht unbedingt. Also,
ja, nicht gut. Ja, sondern mehr auf Profit und Maximierung los ist, oder? Aber man kann es auch eben, wie du sagst, auch als positiv anschauen. Ich glaube eben, die Frage, die ich dir vorher auf den heißen Topf gestellt habe, kannst du natürlich so viel mehr Diversität durch Social Media generieren, oder? Ich habe Buchhalter gelernt in einer Institution, oder? Das ich bei der Berufswahl hätte es das gar nicht gegeben, dass ich jetzt vielleicht medienschaffend werde. Und durch YouTube und durch meine rollende Welt, dass ich da einen Platz gefunden habe, der anscheinend langsam relevant wird, das wäre ohne Social Media gar nicht möglich gewesen, oder?
Eben, und ich finde das an sich ja immer grossartig. Und unsere Aufgabe, als jetzt eben als ein Publikumsmedium, wo wirklich ein breites Publikum erreichen muss, will, oder? Also ist natürlich immer so ein bisschen, und wir sind ein Bezahlmedium, also man muss etwas dafür zahlen, dass man bei uns etwas lesen kann. Wir sind ein Teil vom Angebot. Es ist natürlich immer die Frage, also was können wir eben bieten, wo unser Lesepublikum einen Gewinn hat. Das heisst, wir sortieren natürlich bis zu einem gewissen Grad, sind natürlich aber selber auch in diesen sozialen Medien unterwegs. Aber tatsächlich, also ich finde das nach wie vor, wahrscheinlich ist das, ja, also ich finde es wirklich ein Zugewinn für, eben wie du jetzt gesagt hast vorher, für Leute, die wo vielleicht sonst unsichtbar wären oder nicht die Möglichkeit gehabt haben. Und jetzt ist es halt technisch viel einfacher und das ist ja grossartig. Also, und manchmal finde ich es ja auch, also weißt du, wenn man über Fernsehen zum Beispiel hat man ja immer gesagt, gehabt, eben, es ist so, ich habe mal den Spruch gebracht, also wir können im Fernsehen alles sagen, aber einfach nicht länger als eine Minute 30. So. Also wo so darauf angesprochen wird, wie eng der Rahmen ist. Oder 31 ist oft sich mal so das gewesen, was die maximale Länge in einer Tagesschau so für ein Statement hast, oder? Und dort merkst du so ein bisschen, ja, das ist schon wieder so ein bisschen so, gibt so einen engen Rahmen, wo etwas drin stattfinden kann und was in dem engen Rahmen nicht kann stattfinden, findet nicht statt, oder? Das ist natürlich ein Problem von einer Tagesschau, oder? Eine Tagesschau.
Das ist ein abgesteckter Rahmen, oder?
Genau, es ist ein abgesteckter Rahmen. Und die Rahmen gibt es natürlich bei vielen. Und heute das Online haben wir zum Beispiel was Länge oder Möglichkeiten von Anreichung durch Video und so weiter. Das ist grossartig, oder? Im Vergleich zu früher, wo man einfach gewusst hat, irgendwie auf 4 Spalten, das ist das Maximum, wo man jetzt für ein Thema Platz hat, kann man heute ja sagen, ich mache online eine längere Version und dann tun wir im Print zum Beispiel darauf hinweisen, dass man online noch etwas
zusätzlich... Also Video oder...
Ja, oder noch irgendwie zusätzliche Statements von unterschiedlichen Leuten, die wir auch noch befragt haben, dass man auch die Qualität und online hat ja wirklich unglaubliche Chancen, zum Journalismus nochmal ganz anders zu machen. Und YouTube haben wir immer wieder darüber geredet, gibt es auch in der Schweiz so eine YouTuber-Szene, so, und um YouTube ist natürlich wie einfach so ein Universum, wo ja wie jemand mal so ein bisschen darauf aufmerksam macht. Und vielleicht hast du uns jetzt durch deine Anfrage mal darauf aufmerksam gemacht. Das erste, was ich gesehen habe, ist tatsächlich das mit dem Kapi, bevor du mich angefragt hast. Und dann dachte ich, leck, hast du das gut gemacht.
Aber ich habe in dem Porträt habe ich dann eben so gewisse Stichpunkte daraus rausgelesen oder so, und ich denke, das muss auf meinem aufbauen.
Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht schamlos ausgebeutet, aber natürlich schaut man, was Konkurrenz macht. Und dann habe ich natürlich das geschaut, das Interview mit dem Kapi, das du gemacht hast. Weil wir natürlich auch viele andere Sachen einfach durchgeschaut haben. Wo ist denn der Kapi sonst noch gewesen? Persönlich ist er noch gewesen. Das schaut man natürlich vorher an. Also wir bereiten sich natürlich auf solche
Gespräche vor. Das mache ich jetzt bei dir auch. aber noch ein Punkt zum Social Media. Eben, es muss alles schneller sein, auch die Relevanz. Aber auch, man kann es schnell rauslassen. Aber man kommt dann auch viel schneller Feedback über. Auch ungefiltert. Wo vielleicht vorher mehr mit einem reflektierten Leserbrief konfrontiert war. Aber ich habe schon angetönt, du bloggst auch Leute, die nur wirklich gegen dich frontet. Aber wie geht man damit um, dass so schnell auch Resonanz eben positiv oder jetzt auch konstruktiv, negativ auf einen Artikel, wo vielleicht vor einer Stunde rausgelassen hast, und erschienen ist online und gerade etwas darauf anspringt.
An sich ist das ja positiv, oder? Also du hast wirklich das schnellste Feedback, das es gibt. Weil früher war das ja so gewesen, man hat etwas geschrieben, das war einen Tag oder vielleicht sogar eine Woche vorher fertig gewesen. Dann hat man das gedruckt, dann ist das gedruckt worden, dann sind vielleicht Leserbriefe gekommen und die sind dann 2 Tage später oder so in der Zeitung gewesen, oder? Und jetzt ist das viel, viel schneller. Das an sich ist das super, weil du siehst sofort, also es kann ja auch mal sein, dass man einen Fehler macht, oder? Und dann siehst, wirst du vielleicht darauf hingewiesen, dass du einen Fehler gemacht hast, dann kann man den korrigieren und mit uns ja transparent korrigieren, dass man das dann vermerkt. Natürlich versucht man so wenig Fehler wie möglich zu machen, aber das ist zum Beispiel so eins, wo es eine Feedback-Möglichkeit gibt, wo man ja muss sagen, ist ja eigentlich super, wenn wir unsere Texte besser machen können, durch das, wenn wir sehen, dass das jemand schnell reagiert. Die Frage ist so ein bisschen so, ja, also auf Facebook könnte man ja über Artikel diskutieren, ich mache das punktuell, ich erlebe das so ein bisschen ambivalent, wie man dann häufig merkt, dass es dann eben Leute gibt, die sehr hitzig sind und wo irgendwie durch ein Thema sich so provoziert fühlen, dass sie dann, ja, also man merkt es dann immer relativ schnell, dass es wirklich komplett unproduktiv wird und dass es gar nicht um eine Diskussion geht und gar nicht um ein Interesse. Und das ist halt schon ein bisschen so das, was ich so ein bisschen suche zur Zeit, in letzter Zeit, wenn ich so auch durch die Social Media durchstreife. Ich habe es ja nie für mich genutzt. Und es gibt halt schon Leute, die das nutzen, einfach als Ventil für Empörung, wo man nicht weiss, woher das sich kommt. Also ich weiss nicht, was du für Erfahrungen machst.
Also auf dem Kanal mit ist es ein bisschen zu klein. Kommt dann darauf an, wenn es wirklich mal grösser wird. Aber ich sehe einfach, sonst das Thema Behinderung ist halt in den Medien oder jetzt auch in der Politik halt eher geprägt mit Kosten.
Ja.
Und dann gibt es ein Diskussionsthema SBB und Barrierefreiheit.
Ja, ja.
Und dann heisst es von unserer Seite, das ist nicht barrierefrei. Und nachher heisst es oft, wir sind nur am Motzen und sind nicht dankbar, weil früher sind wir noch bei den Tieren hinten und so. Also, das liest man dann auch unter den Kommentaren und dann denke ich so oft, würde er mir jetzt das auch sagen, wenn er jetzt mit mir vis-à-vis würde sitzen. Und das merke ich schon, die Schwelle ist durch Social Media nicht mehr so gross. Darum lade ich auch gerne Leute ein, zum Diskutieren. Meistens mache ich noch ein Interview daraus. Aber ja, das merke ich einfach, dass halt Bilder, die durch die Medien und durch die Politik auch generiert werden, die Grüppel halt auch aufgestachelt wird.
Ja, ja. Also das ist natürlich, eben, das finde ich jetzt zum Beispiel eine Schattenseite, oder, von dem, weil eben, was ich vorher gesagt habe, es gibt Leute, die Social Media dafür nutzen, als Ventil zu nutzen, für Aggressionen, die sich aus irgendwelchen Gründen aufgestaut haben, die irgendwie da sind. Und ich kann diesen Leuten nicht helfen.
Nee.
Und eben häufig hat es ja dann nichts mit dir zu tun, oder? Also wenn eben du sagst, es regen sich Leute über das Anliegen auf, ich nehme an, das sind Verbände, die sich dafür einsetzen, für Barrierefreiheit, dass dann plötzlich wie irgendwie jetzt auf körperlich Behinderte losgegangen wird und sagt, so, die kostet aber noch. Das ist ja absurd, oder? Weil dann denke ich dann immer so, ja, wie viel Kontakt haben denn die Leute mit Leuten, die eben genau um das kämpfen, oder? Und das ist aber etwas, was mich wirklich nicht interessiert. Also, ich finde es wichtig, dass wir das immer wieder mal benennen, dass es da was gibt und dass wir das auch, ich habe mal einen Artikel über Hass im Netz geschrieben, wo es dann auch darum gegangen ist, wie dann so Sachen auch geahndet werden können, die ja dann wirklich auch schlimm sind.
Gibt es ja jetzt auch Netzcourage und so, wo das auch hilft für Opfer von Netzhass, wo hilft,
genau,
das zu prozessieren, oder?
Genau, also eben das ist wichtig, dass man das natürlich, dass das angeschaut wird und dass man über das redet, auch wie unsere Gesellschaft mit dem umgeht. Mhm. Oder? Strafbarkeit ist das eine und natürlich müssen die Leute geahndet werden, die im Netz Sachen machen, die am Recht widersprechen, ja, die einfach nicht gehen, oder? Wo einfach ganz klar die Rechtslage klar ist. Gleichzeitig aber finde ich ja auch, dass es natürlich auch eine Umgangsform, es ist ja nicht, es tangiert ja dann nicht immer das Justiziable, oder? Es ist ja dann einfach so ein bisschen
so halt,
genau.
Der erste Gedanke, Wo vielleicht jetzt nicht gerade der Beste ausformuliert ist, die wird ja einfach gar kommt da, oder?
Ja, eben, aber darum, interessant sind natürlich eben Social Media. Ich finde halt nicht nur, was die kurzen Sachen anbelangt. Also ich finde es ja immer wieder gut, und gerade Podcasts und viele andere Formate eröffnen ja Möglichkeit, länger und vertieft über Sachen zu reden. Und in der Zwischenzeit weiss man ja auch, dass das funktioniert. Also,
ja, Podcast ist ja das Medium, das gerade am krassesten Opsi geht. Also jeder hat irgendwo einen Podcast.
Genau. Darum denke ich, so, die Kürze ist sicher ein Thema und ich kann aber auch Spass machen, oder? Also es ist ja auch fantastisch, irgendwie, wenn jemand etwas in einem Satz kann formulieren kann, wo andere vielleicht das ganze Buch dazu schreiben müssen oder einen ganzen Artikel. Ist das ja grossartig, weil Verknappung ist zum Beispiel auch eine Aufgabe von uns Medienschaffenden, oder? Also wir wollen zwar die Vertiefung bieten, aber letztlich ist ja das, was wir anbieten, ein Service im Sinne von, ich beschäftige mich eine ganze Woche mit einem Thema und dann gibt es einen Artikel dazu, einen grossen, oder vielleicht eine Doppelseite oder so, über Contact Tracing, so, wenn ich zum Beispiel Reportage geschrieben habe, da ist man ja lang dran. Also, ich habe das gemacht für den Zivilschutz, so muss man sagen. Genau. Und darum, dann bietet man das an und dann können das Leute lesen und haben dann eine Arbeitsleistung, die sehr, sehr verdichtet ist, oder? Also, wo stark im Verdichten passiert.
Weil die Lösung ja für eine halbe Stunde, wo du eine ganze Woche auch recherchiert hast, die sind die das Testolat, das du in einer Woche runtergelassen hast, oder?
Ja, also so, das ist so ein bisschen eine Aufgabe. Aber gleichzeitig natürlich ist der Podcast ja auch grosser, also die ich kenne nicht so viel, bestehen sie auch drin, dass man Leute kennenlernt in einem Gespräch oder so und dass man dort dann vielleicht etwas erfährt, auch wenn es vielleicht nur mal eine Facette ist und man das einfach nur nebenher hört.
Was ich gemerkt habe, Social Media muss halt wirklich pflegen. Und was einem nicht gut tut, ein bisschen unkrautmässig halt wirklich auszehren und halt wirklich blocken. Nicht, dass das nicht willst hören, sondern es kommt auf die Resonanz drauf an, wie es dir will sagen. Oder halt wirklich auf den Move stellen, halt das wirklich aktiv zu dem Garten Social Media zu schauen. Wenn ich am Morgen früh schon wieder eine Corona-Verschwörung auf meinem Feed habe, dann muss ich einfach schauen, wie bringe ich die raus. Also, ja. Und das ist halt aktiv. Oder? Und sonst berieselst du dich und dann irgendwann hast du einfach auch einen Hals und dann gehst du auch drauf los, weil dich so lange mit so etwas beschäftigt hast. Darum ist da auch Achtsamkeit wichtig.
Ja, ich glaube so, also bei mir ist immer so ein Kriterium, wenn ich so merke, es ist einfach more of the same, oder? Also wenn etwas so an sich irgendwie eine Wut mal zur Kenntnis nehmen, das finde ich ja schon gut, oder?
Ja, kann ja aufbrechen auch etwas, oder?
Genau, wenn jemand hässig ist, fragt man sich schon mal, warum ist jetzt die Person so hässig? Warum ist sie so laut? Und warum ist sie so scharf in der Formulierung? Wenn man dann aber sieht, dass es wirklich einfach so immer und immer und immer wieder die gleiche Kerbe ist, zum Teil über Jahre hinweg, da fragt man sich dann natürlich schon ein bisschen, also was läuft schief, oder? Und wir tun die Leute dann auch leid, aber irgendwie bringt denen mein Mitleid ja auch nichts. Also,
nein.
Die wollen das auch nicht. Also, die wollen sich ja eher dann an mir abreagieren oder an einem Thema und so. Und,
Aber wo holst du dir denn die Maus hin? Also abseits jetzt von Social Media und vielleicht Journalismus. Wo holst du dir denn wieder den Akku voll?
Der Akku? Ja,
Natur, draußen.
Ja, also es ist schon immer noch, also ich bin jetzt in einem Alter, wo ich sogar schon gang spazieren
und so. Ist auch gut!
Ja, ich bin zum Beispiel, also zum Teil so, wenn ich halt so müde bin, oder? Also so, wir haben zum Teil die Tage dann sehr lang und dann ist es manchmal schwierig zum Sport machen am nächsten Tag. Obwohl ich das nach wie vor, eben, du hast ja gefragt, was ich für Hobbys habe und so. Velofahren ist nach wie vor etwas, was ich sehr gerne mache und ich gehe gut joggen und so. Aber es ist halt so ein, ja, wenn man halt so richtig, richtig kaputt ist, ist es manchmal auch gut, wenn man einfach nur gar spazieren geht. Beim Velofahren muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, weil, ja, ich wollte ja, also es gibt ja, ich bin nicht dazu gezwungen, irgendwie aufs Velo zu gehen und dann irgendwie von einem Auto angefahren zu werden oder so. Weil, ja, also dort bin ich einfach so ein bisschen vorsichtiger geworden im letzten Jahr. Und ja, das ist zum Beispiel etwas Wichtiges. Ich finde Essen etwas Tolles. Ich gehe auch
immer... Kochen auch oder nur konsumieren?
Mal ich koche, aber wie soll ich sagen? Also ich bin sehr eingeschränkt in den Rezept und dann muss ich es wirklich so ab Rezept kochen, wenn ich etwas Neues ausprobiere. Ich mache das aber schon gern und ich koche auch gern für jemand anderes oder so. Also das finde ich auch toll. Oder auch zusammen kochen und so, das finde ich auch super. Und ja, manchmal braucht es ja gar nicht so viel. Also irgendwie, wir haben ja eben einen Beruf, wo viel Spass macht, wo auch satt macht. Also man hat ja dann wirklich... Ja, man kann ja eben über das schreiben, was einem dann ja wirklich in dem Moment so interessiert wie nichts anderes, oder? Und das ist ja grossartig, dass es dann in dem, was irgendwie Freizeit anbelangt, braucht es dann vielleicht gar nicht so viel. Also vor kurzem sind wir im Tessin gewesen und es ist fantastisch gewesen, einfach nur die Sonne zu haben und einfach dort zu sein und das zu geniessen. Und es war grossartig gewesen. So.
Ja, einfach auch mal ein bisschen bombeln, gell?
Ja, also gerade jetzt, das ist zum Beispiel so ein Effekt von der Corona-Krise, den ich jetzt ehrlich gesagt nicht nur als negativ angesehen. Natürlich ist es toll, wenn man in andere Länder reisen kann, andere Leute treffen, neues Zeug sehen und so. Aber umgekehrt ist es ja auch so nochmal so eine Erinnerung, so, dass es vielleicht manchmal dann vielleicht gar nicht so viel braucht, wie man sich manchmal einbildet, oder? Also das klingt, ist vielleicht ein bisschen borniert, ich weiß es nicht, wie man natürlich so viel vorher machen können, oder? Also wirklich viel können unterwegs sein, auch dank dem Beruf irgendwie wirklich Reportagereisen zu machen, wo ich war zweimal im Kongo, ja. Ich konnte in die USA gehen, ich konnte in Europa unterwegs sein. Das habe ich als wahnsinniges Privileg erlebt und wenn das Privileg jetzt mal nicht da ist, finde ich das ehrlich gesagt nicht schlimm, weil man sich immer klar muss sein, dass es andere Leute vielleicht gar nie hatten. So. Und das einfach so ein bisschen so, um vielleicht so ein bisschen demütig und bescheiden zu sein, das tut mir jetzt nicht schlecht, sagen wir so.
Nein, und die Schweiz ist ja ein schönes Land auch und bietet ja auch einen Reichtum. Also ob jetzt naturtechnisch wie auch sonst, also...
Aber ist denn für dich der Weg, ist der Sinn barrierefrei? Also kommst du dir gut an, wenn du sagst, das ist ein Thema?
Also Zug ist halt immer so eine Sache. Also ja. Natürlich komme ich komme überall rein, wenn ich das will.
Ja.
Aber es braucht einfach immer einen Zusatz. Effort auch. Also
ja.
Ich kann nicht jetzt wie du einfach in den Zug rein, je nachdem bei S-Bahnen geht es.
Ja.
Aber wenn es dann halt so ein Doppelstöcker ist, auch beim Neuen ist jetzt von meiner Behinderungsform, der Dosto, jetzt nicht gerade unmöglich selber, aber hat auch, weil er leicht abgesträgt ist, halt schon, weil es steil ist, habe ich mehr Anspannung in den Muskeln, dass ich dann vielleicht Hilfe brauche. Oder es gibt halt immer noch Zugverbindungen, wo ich muss anrufen.
Ja.
Und wenn du musst anrufen, kann das sein, dass du das schon alles so gemacht hast auf deiner Seite, aber du weißt nicht, was die andere Seite macht. Und das sind einfach so Spannungsfelder, wo ich jetzt nicht einfach sagen kann, guck jetzt entspannt in den Zug rein und warte jetzt mal ab, weil du weißt nicht, ob der kommt dich rausnehmen oder dann du im Depot landest. Also das hat es auch schon gegeben.
Oh nein.
Natürlich hat er jetzt bei viel gemacht.
Ja.
Aber einfach, dass ich tue gerne mit anderen Leuten zusammen, aber immer das aufs Hilfsbedürftige und das wollen
Ja.
Wir sind ja für euch da, oder? Auch das steht in den Leserbriefen. Ich helfe gern. Also, ich helfe gern Menschen mit Behinderung, ja. Aber in der Sekunde, wo du fragst als behinderter Mensch, also Mensch mit Behinderung, musst du immer abwarten, wie entscheidet er sich.
Ja.
Und der kann Nein sagen.
Ja.
Und
ja.
Dann, und die Sekunde zu warten, wie der sich jetzt entscheiden kann, manchmal gefühlt
ja.
sehr lang sein.
Ja.
Und das ist dann, selbstständig ist es das dann nicht.
Ja.
Also kommen schon an, überall, oder? Aber ich wünschte mir, dass vor allem Barrierefreiheit auch von der Politik als gesellschaftliches Bedürfnis angeschaut wird. Auch ein Familienvater mit Kinderwagen ist froh für eben, oder? Irgendwann sind wir alle behindert im Alter.
Ja,
und
ja.
dann wäre es auch gut, schwellenfrei, oder? Und das schönste Beispiel, da habe ich einfach. Wir haben eine Busverbindung auf Knonau geht.
Ja.
Und weil der Kanton Zug viel Geld hat,
ja.
ist unsere Bushaltestelle von Cham, da hast du gängig,
ja.
die in Knonau nicht. Also dann merkst du dann ja. auch den Flickenteppich,
ja.
wo dann halt, weil der Bund gesagt hat, das Behindertenthema oder das gehört der Kanton. Und kann auch ein Kanton im Eigenermessen machen, wie er will. Und der Zug, weil er halt klein ist, kann eher etwas machen, wie jetzt ein grösserer Kanton. Und das merkst du schon, ist sehr, auch manchmal frustrierend.
Ja, ja.
Generell auch. Einfach, oder?
Ja,
ich
ja.
bin jetzt in einer glücklichen Lage, in einem guten Kanton zu wohnen, aber da gibt es auch Unterschiede.
Ja, wo einfach eben wissen. Ja.
ja. Ja. Weil die Wege kleiner sind von den Hierarchien oder auch das Geld rum ist oder irgendwie das Gewissen rum ist. Ja, sei dahingestellt. Aber manchmal habe ich dann schon auch neidische Kollegen, die sagen, ja du, im Kanton Zug kannst schon viel erzählen.
ja.
So.
Ja. ja, klar. Ah, okay, ja, ja. Eben, das ist zum Beispiel jetzt etwas, was mir nicht so bewusst ist, wie du es mir jetzt erzählt hast. Also eben, das ist so, klar. Man ist halt immer für gewisse Lebensrealitäten ein blind. Das entschuldigt aber überhaupt nicht das.
Nein, das sein, und darum suche ich auch immer den Austausch. Oder?
Ja.
In nächste Woche und übernächste Woche kommen wieder zwei Schauspielerinnen, die dann ja. erzählen. Oder? Und so habe ich auch immer sehr wieder andere Welten, die ich lerne zu verstehen. Und auch das Interview war jetzt extrem spannend gewesen. Und vor allem sind wir am Schluss, Andrea.
Okay,
wir haben schon eine Stunde und drei Minuten geredet.
Ja.
Und am Schluss, wenn du noch irgendetwas auf den Weg geben willst, darfst du das. Ich bedanke mich recht herzlich und habe mich echt gefreut auf das angeregte Gespräch.
Ja, merci dir. Also ich habe da nichts hinzuzufügen, außer dass es mich auch gefreut hat und dass ich Sachen gelernt habe, die ich vorher nicht gewusst habe. Von dem her war das für mich super gewesen.
Danke vielmals.